Radio 1, nur für Erwachsene.
Am Sonntag wählen wir alle, haben wir natürlich Großes vor und haben das auch ganz dick in den Kalender eingetragen, wenn Sie es nicht eh schon per Briefwahl getan haben, ein neues EU-Parlament. Und da werden Abgeordnete bestimmt, die dann in Straßburg und Brüssel in unserem Sinne Politik machen. Das wäre die Idealvorstellung. Oder eben Bürokraten, die von Brüssel aus unser Leben komplizierter machen. Das ist die Mecker-Version der EU-Skeptiker. In diesem Fall wollen wir mal aufklären.
Radio 1. Was Sie schon immer über die Europawahl wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten.
Und wir reden darüber und fragen einen, der es wissen muss, Michael Kramer. Und zwar ist der 15 Jahre lang schon quasi im EU-Parlament unterwegs gewesen für die Grünen und ist bei uns jetzt zu Gast. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kramer.
Schönen guten Tag.
Wollen wir nur mal ganz kurz klären, wollen Sie Kopfhörer aufsetzen, dann hören Sie es vielleicht besser.
Ist mir gleich.
Hängen da unten welche? Weil das haben wir leider eben, um ehrlich zu sein, vergessen. Aber erstmal ganz herzlich willkommen nochmal bei uns und schön, dass Sie da sind. So, jetzt müssen Sie uns gut hören, ne? Wunderbar. Also wir wollen natürlich mit Ihnen darüber sprechen, wie grundsätzlich erstmal Ihr Alltag abgelaufen ist über diese 15 Jahre in Brüssel. Und ich kann mir vorstellen, jeder Tag war anders in der EU, wenn man dort arbeitet. Aber haben Sie so einen typischen Tagesablauf als EU-Politiker, den Sie uns mal schildern können?
Also zunächst mal, wir gelten ja als die größten Faulpelze Europas. Wir haben 42 Sitzungswochen, der Bundestag hat 22. Deshalb war ich 3 Wochen im Monat, war ich von Montags bis Donnerstag, manchmal bis Freitags, war ich in Brüssel und 1 Woche in Straßburg. Am Wochenende war ich im Prinzip in Berlin, wenn ich nicht woanders war. Aber natürlich, in Brüssel war mein Arbeitsplatz. Und der ganze Tag ist im Grunde ausgelastet. Also wenn wir Ausschusssitzungen haben, die sind jeweils 3 Stück, dann 3,5 Stunden dauern die. Und natürlich gibt es viele andere Termine. Und es wird ja immer gesagt, ja, die Lobbyisten und so. Mhm. Das ist im Grunde hier im Bundestag ja genauso oder im Abgeordnetenhaus. Und ich sage immer, klar, wenn ich mich mit Greenpeace unterhalte, warum soll ich mich nicht mit der Deutschen Bahn unterhalten? Und das kostet natürlich Zeit, aber ich will natürlich auch wissen, auch eventuelle Gegner, welche Position die haben, dass ich mich darauf einstellen kann. Und zum Lobbyismus sage ich immer, okay, ich höre mir das an, dann kann ich sagen, okay, da bin ich Ihrer Meinung, da auf keinen Fall. Das andere muss ich diskutieren, denn ich bin ja nicht allein in unserer Fraktion. Ja, so gehe ich damit um.
Und irgendwann werden ja dann auch mal aus diesen ganzen Gesprächen sozusagen, wird Politik gemacht, werden auch vielleicht Entschlüsse oder Beschlüsse geschaffen. Inwieweit funktioniert das denn im Parlament in Brüssel anders als beispielsweise in Berlin?
Ja, in Berlin oder im Bundestag, da gibt es natürlich die Mehrheiten im Plenum, die die Regierung unterstützen. Wir verstehen uns nicht jetzt als Stütze der Regierung, sondern als Stütze des Parlaments. Denn ein europäisches Gesetz gibt es nur, wenn der Rat, also die Mitgliedstaaten, die Kommission und das Parlament sich einig sind. Also, und ich kenne kein Gesetz von Relevanz, wo die Bundesregierung, egal welcher Zusammensetzung, nicht vorher zugestimmt hat. Deshalb sage ich immer, wenn man auf Brüssel schimpft, soll man zunächst mal fragen, wie hat deine eigene Regierung abgestimmt? Und das ist einfacher, gerade für eine kleine Fraktion. Ich kann Mehrheiten organisieren. Mhm. Beispielsweise innerhalb der CDU gibt es 2 Grüne. Denen sage ich immer, bleibt bloß in der CDU, da könnt ihr für die grüne Sache mehr bewirken, als wenn er bei uns wären. Und solche Kontakte hat man über die Parteigrenzen hinweg und da kann man Mehrheiten organisieren. Das macht sehr viel Spaß, weil dann das Argument viel mehr zählt. Also im Abgeordnetenhaus, da konnte ich die tollste Rede halten und die besten Ideen haben. Dann kamen die nachher und sagten, okay, du hast ja recht, aber wir haben uns schon mit unserem Koalitionspartner geeinigt. Das haben wir auch so gemacht, als wir an der Regierung waren. Und das ist anders in Brüssel und das ist spannend und das hat mir sehr gut gefallen.
Und was dabei rauskommt, interessiert eine Hörerin, die bei uns angerufen hat. Wir hören mal kurz ihre Frage an Sie.
Ich bin Marianne aus Berlin und ich möchte wissen, welche grundlegenden guten umwelttechnischen Entscheidungen es dort gegeben hat. Also nicht nur so ein bisschen Augenwischerei, sondern echte, wichtige Umweltentscheidungen. Zum Beispiel Glyphosat fand ich nicht so toll. Okay, danke, tschüss.
Marianne hat das gefragt. Haben Sie es verstanden, Janne?
Ja, danke schön. Gerade mit Glyphosat, da hatten wir im Parlament eine eindeutige Position. Aber die Mitgliedstaaten haben da Ausnahmen haben wollen, allen voran auch Deutschland. Verbal ist die deutsche Regierung immer toll für Umweltschutz. Aber wenn es um konkrete Dinge geht, die möglicherweise auch die nationalen Fragen tangieren, dann sind sie zurückhaltend. Oder beim Dieselstoff. Also im Parlament haben wir eine ganze Menge erreicht. Oder jetzt auch die Absenkung für kleine LKWs, dass da auch Obergrenzen sind. Das haben wir erreicht. Und die Umweltziele haben wir auch erreicht. Aber die Umsetzung, das ist eine Sache der nationalen Regierung. Und da bin ich oft enttäuscht, auch von Deutschland.
Gibt es eigentlich so grundsätzlich Vorurteile gegenüber der EU, die Sie einfach auch nicht mehr hören können?
Ja, und zwar, die EU ist an allem schuld. Die Gurkenkrümmung oder die Glühbirne. Ich sage immer, diese Regeln hätte es nicht gegeben, wenn die Mitgliedstaaten das nie unterstützt hätten. Aber sagt keiner. Oder als sie die Fahrgastrechte eingeführt haben, eine tolle Sache, dass alle nach 2 Stunden Verspätung kriegt man 50% zurück bei der Bahn. Das hat dann Brigitte Tsipras im Bundestag vorgestellt. Kein Wort gesagt, dass es die EU war, die jetzt Deutschland auffordert, innerhalb von 2 Jahren das umzusetzen. Als dann Kritik kam, also man könnte es verschärfen, nein, das verbietet die EU. Auch das stimmt nicht, denn wir haben Mindestwerte, die können überschritten werden. Und da ist wirklich Großbritannien ein negatives Beispiel. Da hatte ich einen Abgeordneten, der hat gesagt, ich habe noch keinen Prime Minister gehört in den letzten 30 Jahren, der irgendwann mal was Positives über die EU gesagt hat. Und wenn man so immer drüber schimpft, darf man sich nicht wundern, dass solche Ergebnisse zustande kommen.
Klingt aber fast eher als ein Schimpfen an die National oder eine Kritik an den nationalen Politikkollegen und
natürlich
nicht unbedingt an den Bürgern.
Auch die Medien. Immer haben sie nur negativ über die EU berichtet. Und deshalb sage ich, wir müssen auch das Positive darstellen und gleich auch sagen, wer blockt wo. Meine Erfahrung ist, der Rat ist die große Blockadeinstanz, nicht das Parlament.
Michael Kramer sagt das, war selbst 15 Jahre erstmal Lehrer in Berlin, dann für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, haben wir auch gerade gehört, und schlussendlich 15 Jahre im EU-Parlament und geht jetzt bald in Rente. Wir ziehen gleich nochmal Bilanz mit Ihnen. Danke erstmal. Michael Kramer ist weiterhin zu Gast. Er kennt die EU so gut wie, glaube ich, kaum jemand anderes. Er saß nämlich selbst 15 Jahre mittendrin als Abgeordneter für die Grünen in Straßburg und Brüssel. Und jetzt mit knapp 70 Jahren ist mal Zeit für Rente, oder Herr Kramer?
Ja, jetzt ist Schluss.
Sie haben das entschieden, selbstständig. Und freuen sich auch drauf, auf diese Zeit jetzt sozusagen mal abseits der Politik nach so vielen Jahren?
Ganz anders. Also ich war ja 15 Jahre im Europaparlament, 15 Jahre im Abgeordnetenhaus von Berlin und 15 Jahre Lehrer. Alles hat mir Spaß gemacht und ich werde immer gefragt, na, was war besser? Ich sage, die Kategorie verbietet sich, alles war anders. Aber ich weiß schon, dass das ein Privileg ist, dass mir diese 45 Jahre sehr viel Spaß gemacht haben.
Gab es denn gerade in dieser Zeit in Brüssel und Straßburg, in diesen 15 Jahren für die EU, auch mal Momente und Ereignisse, wo Sie sich erinnern und denken, wow, das war echt historisch. Ich bin sehr froh, dass ich da dabei war.
Ja, natürlich. Als ich gewählt wurde 2004, die EU-Osterweiterung, da war ja eine Euphorie für Europa und die Neugierde auf beiden Seiten. Also ich habe Kontakte dann gehabt zu Leuten aus Lettland. Ich kannte ja von der politischen Geschichte von Lettland, kannte ich nicht viel. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und da haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet. Und gerade im Verkehr ging es darum, wie kann man Europa zusammenbringen. Und da habe ich immer darauf geachtet, ja, wenn man über Verkehrspolitik redet, seit 30 Jahren wollen wir ein europäisches Verkehrsnetz haben. Aber wenn ich mir das anschaue, trotz Milliardeninvestitionen, ist das Eisenbahnnetz ein Flickenteppich. Die Lücken sind exakt da, wo die Grenzen sind. Also, und das sind die Mitgliedstaaten. Ohne die Mitgliedstaaten gibt es keine Investitionen. Beispielsweise von der Korridor von Berlin nach Breslau. Da wurde Breslau Kulturhauptstadt Europas. Ein halbes Jahr vorher wurde der Zug eingestellt, weil der nicht subventioniert werden darf. Da gibt es eine Lücke von 50 Kilometern zwischen Cottbus und der Grenze. Wenn die elektrifiziert wäre, würden wir 2,5 Stunden einsparen und der Korridor von Hamburg bis Krakau auf polnischer Seite mit EU-Geldern alles saniert und elektrifiziert, wäre wunderbar. Aber weil Deutschland sich weigert, diese 100 Millionen innerhalb von 30 Jahren anzuwenden, passiert das nicht, ist eingestellt worden, diese Strecke. 5 Milliarden für Elektroautos ist kein Problem. 10 Milliarden für die Halbierung der Kapazität in Stuttgart im Bahnhof, auch kein Problem. Und dafür habe ich mich 10 Jahre lang eingesetzt und dann bin ich erhört worden. Und dann hat die Kommission gesagt, okay, für die kleinen, für die grenzüberschreitenden Lücken, die durch Krieg und Nachkriegszeit entstanden sind, stellen wir jetzt 110 Millionen zur Verfügung. Dann wurden es gleich 140 Millionen. Und das finde ich toll. Auch auf die kleinen Sachen müssen wir achten. Denn 95% der Fahrgäste auf der Bahn sind auf Strecken unter 50 Kilometern unterwegs. Aber 90% geht in die Großprojekte.
Man hört es Ihnen an. Sie brennen für Verkehrspolitik. Das ist Ihr Thema. Und Sie sind ja auch leidenschaftlicher Radfahrer. Das Projekt des Berliner Mauerwegs haben Sie weitgehend mit initiiert. Und auch den Radweg, und da sind wir nochmal beim Thema Europa, den Radweg des quasi ehemaligen Eisernen Vorhangs, diese Strecke quer durch Europa. Gibt es jetzt beides? Und haben Sie denn das Gefühl, so grundsätzlich jetzt nach Ihrer Zeit, okay, ich habe meine Ziele erreicht, jetzt kommt die EU ohne mich gut klar, ich kann guten Gewissens gehen?
Also natürlich, ich werde ersetzt durch andere, auch Verkehrspolitik. Und da ist auch eine Kommunikation, die bleibt auch mit der Kommission. Also man kennt sich und dann kann man auch was bewirken. Und das ist schon toll. Und gerade weil Sie den Mauerweg angesprochen haben, das war damals ja auch ein bisschen umstritten, als wir den in Berlin hier eingeführt haben. Aber im Europäischen Parlament habe ich dafür eine riesengroße Mehrheit gekriegt, aus allen Ländern und allen Fraktionen. Alle arbeiten daran. Und weil Sie wissen, die Spaltung war furchtbar. Aber die Überwindung der Spaltung durch die friedlichen Revolutionen, die war sowas von toll. Und da erinnern wir uns, und da sage ich immer, Wilhelm von Humboldt hat mal gesagt, nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Wir alle wollen eine Zukunft haben. Deshalb müssen wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Und auf dem Europaradweg Eiserner Vorhang, dem Iron Curtain Trail, kann man Geschichte, Politik, Natur und Kultur im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.
Das sind alles wirklich tolle Beispiele dafür, wie Europa funktionieren kann. Und man merkt es Ihnen auch an. Sie sind leidenschaftlicher, quasi auch Europa-Fan. Nun gucken wir auf diese Wahl noch mal ganz kurz am Sonntag. Also viele sagen ja, diese Schicksalswahl für Europa, gerade durch die Bedrohung für viele Menschen, durch die rechtspopulistischen Parteien, die die EU auch quasi ja nicht unbedingt unterstützen wollen. Wie sehen Sie das denn? Sehen Sie das auch so dramatisch, diese Entwicklung? Ist das eine Schicksalswahl?
Soweit noch nicht, aber das ist eine Gefahr und man muss es ernst nehmen und man muss sie auch mit Argumenten bekämpfen können. Und das ist auch ganz wichtig. Wie war das denn in Großbritannien? Die sagten, ja, wenn wir aus der EU raus sind, sofort 250.000 Euro haben wir dann für die Krankenversicherung. Als das Referendum vorbei war, haben sie gesagt, nein, nein, stimmt nicht. Nigel Farage, ja, den kenne ich ja. Und die haben gelogen und ganz dreist. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwann die Erfahrung, dass die wissen, ich halte den Austritt für Großbritannien für ökonomischen Selbstmord. Offensichtlich müssen sie es alles mal erfahren. Und wenn dann der Fall ist und Polen und Ungarn wollen raus, dann sage ich denen, frag mal die Briten, wie es geht. Und dann haben wir die nächsten 30, 40 Jahre Ruhe.
Michael Kramer sagt das und erkennt das EU-Parlament und seine Politiker wie nur wenige. Er war 15 Jahre eben EU-Parlamentarier in Brüssel und Straßburg und geht jetzt in Rente und ist jetzt wieder in Berlin zu Hause. Ist doch so, oder?
Ja.
Stimmt das, genau. Dann freuen wir uns, dass wir Sie sozusagen zurück haben und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Ich danke auch für die Einladung und wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute. Wir hatten ja gute Kontakte, das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Alles Gute, Dankeschön.